Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch ein liebes Hallo an alle neuen Abonnenten. Mein Name ist Lia und ihr findet auf meinem Kanal im Schnitt so 2 bis vielleicht auch manchmal 3 Folgen die Woche, mal kürzer, mal länger, über ungeklärte Vermisstenfälle oder Kriminalfälle, die ungelöst sind, Mordfälle oder auch natürlich geklärte Fälle. Das findet ihr alles auf meinem Kanal. Ihr dürft mich auch sehr gerne bei Instagram abonnieren oder auf den Podcast-Portalen sowie bei YouTube. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ja, viele von euch hatten sich ja mal wieder längere Fälle gewünscht. Oft ist das nur möglich, wenn es geklärte Fälle sind und das ist diesmal der Fall. Ich wollte es nur vorab nochmal sagen, ich weiß, ich schreibe jetzt auch immer eine Triggerwarnung in meine Videos rein und sage das sehr wenig jetzt nur noch in den Videos. Allerdings möchte ich es heute loswerden, wenn ihr mit Kindesmissbrauch oder Mord an Kindern nicht gut umgehen könnt oder da zart beseitet seid, dann überspringt die Folge heute lieber, weil ich habe zwar schon versucht, die schlimmsten Details wegzulassen, aber es ist ein Fall, der einem wirklich unter die Haut geht, was da passiert ist. Einige werden sich mit Sicherheit auch an den Fall noch erinnern. Der ging stark durch die Medien 2015 und 2016 und ich habe diesen Fall jetzt zusammengetragen, so gut wie ich das konnte, habe sehr viel recherchiert und ja, ich würde sagen, wir starten dann mit der heutigen Folge. Es ist der 8. Juli 2015. Es ist das erste Mal für den 6-jährigen Elias, dass er alleine auf dem Inselhof in Schlaz, ein südöstlicher Teil von Potsdam, im Sandkasten spielen darf. Der Inselhof ist der Hof inmitten von Plattenbauten mit einem großen Sandkasten und einem Holznashorn mittendrin. Elias wohnte dort mit seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten. Während seine Mutter das Abendessen vorbereitet, hat sie Elias aus dem Küchenfenster immer im Auge, wie er im Inselhof im Sandkasten mit seiner gelben Plastikschaufel spielt. Einen Moment muss Mutter Anita ihn aber aus den Augen verloren haben. Sie möchte Elias zum Essen holen und findet ihn draußen am Sandkasten nicht. Sofort ruft sie Elias, sucht die nähere Umgebung nach ihm ab und auch der Lebensgefährte von Anita wird tätig und sucht nach Elias. Als die beiden Elias nicht finden können, rufen sie die Polizei. Panisch und verängstigt. Die Beamten werden sofort tätig, immerhin ist Elias erst 6 Jahre alt. Wo ist er bloß? Sie durchsuchen die komplette Gegend, Helikopter kreisen auf der Suche nach Elias. Der nahegelegene Fluss Nute wird mit Booten abgefahren, sie finden nichts. Einen Tag später sind Flyer und Suchplakate von Elias erstellt worden. Elias, 1,10 Meter bis 1,20 Meter groß, schlank, kurze blonde Haare und blaue Augen, trägt hellblaue Jeans und ein weißes T-Shirt mit Adidas-Aufdruck sowie dunkelblaue Turnschuhe mit weißer Sohle, steht auf dem Plakat. Auch auf Facebook wird der Suchaufruf gepostet und tausendfach geteilt. Es melden sich viele freiwillige Helfer, so viele, dass sogar Firmen und Privatpersonen sich zusammengetan haben und Speisen und Getränke für die Helfer gespendet haben. Selbst Rollstuhlfahrer helfen mit, die Gegend abzusuchen, da sie einfach irgendetwas tun wollen. Auch die Polizei wird weiter aktiv. Sie senken den Nutefluss ab, da Leichenspürhunde dort immer wieder angeschlagen haben. Ergebnislos. Beim Suchen im Inselhof findet man unter dem Sand nur ein kleines Indiz auf Elias. Seine gelbe Plastikschaufel, mit der er im Sand gegraben hat, ist dort liegen geblieben. 10 Tage haben die freiwilligen Helfer tüchtig nach Elias gesucht. Jeden kleinsten Busch in der Umgebung. Mittlerweile glaubt niemand mehr, dass Elias sich bloß verlaufen hat oder einen Unfall hatte. Die Suchaktionen in der unmittelbaren Umgebung in Schlaz lösen sich auf. Als Zeichen der Hoffnung lassen die Helfer ein letztes Mal Luftballons in den Himmel steigen für Elias. Die Polizei sucht derweil weiter, prüft Sexualstraftäter, insbesondere Pädophile, durchsucht Wohnungen, Kleidercontainer, Gullis und Schächte. 1200 Nachbarn werden befragt, man hat nichts ausgelassen. Eine Privatperson setzt sogar eine Belohnung in Höhe von 50.000 Euro aus, aber der entscheidende Hinweis auf den Verbleib von Elias fehlt. Es vergehen die Monate, es wird Herbst in Potsdam. Die Hoffnung, dass man Elias nochmal lebend finden wird, schwindet dahin. Elias Mutter Anita hat den Anblick aus ihrer Wohnung hinaus auf den Inselhof nicht mehr ausgehalten. Sie musste ausziehen. Zu sehr quält die Ungewissheit, wo Elias geblieben ist und ob er lebt oder tot ist. Während man in Schlaz die Hoffnung auf Elias fast aufgegeben hat, geht am 1. Oktober 2015 im circa 30 Kilometer entfernten Berlin am Lageso das Landesamt für Gesundheit und Soziales ein weiteres Kind verloren, der 4-jährige Flüchtlingsjunge Mohammed. Bei den katastrophalen Zuständen auf dem Lageso-Gebäude, wo die Menschen dicht an dicht anstehen mussten, verschwindet er zwischen 12 und 13 Uhr. Als Mohammeds Mutter sich in dem Gebäude anmelden wollte, sollten die Kinder draußen warten. Mohammed war also nicht alleine, auch seine 9-jährige Schwester wartete draußen mit ihm, verlor ihn aber im Chaos am Lageso aus den Augen. Als die Mutter schließlich mit ihrem Termin fertig war, macht sie sich auf die Suche nach Mohammed. Als die Familie ihn bis 16:30 am späten Nachmittag immer noch nicht findet, wird die Polizei alarmiert. Erstmal ist man sich sicher, den Kleinen irgendwo zu finden. Sicherlich ist er nur unter diesen Menschenmassen am Lageso irgendwo versteckt. Aber auch eine größere Suche nach Mohammed auf dem Gebäude führt zu keinem Erfolg. Ein Zeuge wollte Mohammed in einem angrenzenden Park gesehen haben, aber auch dort hat man ihn nicht gefunden. Auch die Eltern kommen ins Visier der Polizei, ihre Duldung ist abgelaufen. Man ging davon aus, dass dies vielleicht ein Versuch sein könnte, so in Deutschland bleiben zu können. Auch Mohammeds leiblicher Vater kam in Betracht, obwohl dieser schon einige Jahre tot war. Auch Streitigkeiten mit Roma-Familien zog man in Betracht. Am 4. Oktober, 3 Tage nach dem Verschwinden Mohammeds, lässt die Polizei öffentlich nach ihm fahnden. 4 weitere Tage am 8. Oktober die Gewissheit. Die Polizei veröffentlicht Bilder einer Kamera vom Lageso. Man sieht darauf auf recht schlechter Bildqualität Mohammed an der Hand eines großen, ungepflegt aussehenden Mannes mit einer Rewe-Tüte in der Hand. Der Erfolg bleibt zunächst aus. Nun weiß man aber erstmal, dass Mohammed sich nicht alleine vom Lageso entfernt hat. Am 13. Oktober gründet sich eine Sonderkommission für Mohammed. Die Eltern bitten öffentlich darum, dass er doch bitte ihren Sohn zurückbringen soll. Weitere 14 Tage später, am 27. Oktober, lobt die Berliner Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise zur Überführung des mutmaßlichen Täters ein. Zugleich wird an diesem Tag eine weitere Aufnahme einer privaten Überwachungskamera veröffentlicht. Sie zeigt denselben Mann mit einer Rewe-Tüte in der Hand alleine durch Berlin-Moabit schlendern. Die Aufnahmen sind viel, viel klarer. Die Polizei ist sich sicher. Wer diesen Mann nun erkennt, der soll sich doch bitte melden. Auch in den Zeitungen wird das neue, viel schärfere Bild der Überwachungskamera veröffentlicht. Genauso auch im Fernsehen. Am 28. Oktober 2015 sitzt Astrid S. am Frühstückstisch, blättert wie üblich die Märkische Allgemeine durch. Neue Bilder vom Entführer des kleinen Mohammed lautet der Titel. Auf einmal wundert sie sich. Was macht Silvio, ihr Sohn, in der Zeitung? Auch der Mann von Astrid S., Silvios Vater, erkennt ihn sofort wieder. Astrid und ihr Mann, die Eltern von Silvio, leben mit ihm zusammen in Kaltenborn, einem 82-Einwohner-Dörfchen, circa 1 Autostunde von Berlin-Moabit entfernt. Er bewohnte den oberen Teil des Hauses, die Eltern den unteren. Als die Eltern Silvio darauf ansprechen, was er da in der Zeitung mache, reagiert dieser stumm. Zunächst akzeptieren die Eltern dies. Die Mutter ging erst von einem Fehler aus. Ihr sowieso sehr schweigsamer Sohn hat doch nichts mit dieser Sache zu tun, war sie sich sicher. Dann fuhr Astrid S. zur Arbeit. Die Gedanken an Silvios Bild in der Zeitung ließen sie nicht los. Auch Silvios Schwester habe der Mutter via WhatsApp die Bilder weitergeleitet. Die Tochter sagte ihrer Mutter, sie müssen sofort zur Polizei gehen, es melden. Zuvor aber wollte Astrid nochmal mit ihrem Sohn sprechen. Am Abend war dieser aber schon zur Arbeit als Wachmann aufgebrochen. Am nächsten Tag, dem 29. Oktober 2015, weckte sie Silvio in der Frühe und wollte eine Erklärung für die Fotos in der Zeitung. Silvio gab zu, dass er es ist auf den Bildern. Mehr habe er dazu nicht zu sagen. Sie befohlen ihrem Sohn, Sachen zu packen und zur Polizei zu fahren. Doch dann sagte Silvio, er müsse noch mal kurz los, Beweise holen. Die Eltern ließen ihn wegfahren, wussten nicht, ob dieser sich gleich einfach vor den Baum fährt. In Panik rief die Mutter von Silvio deswegen die Polizei. Danach sei sie in der Küche zusammengebrochen. Die Polizei machte sich schnell auf den Weg nach Kaltenborn. Silvios Vater beim Eintreffen der Streifenwagen. So viel Polizei, ist das nötig? Schaut nach unten und motzt, dass die Polizisten ihm seinen Teppich einsauen. Geistesgegenwärtig und die Zeit im Kopf bittet ein Polizist den Vater, noch schnell die Scheune zu öffnen, um seinen Streifenwagen dort zu parken. Nicht, dass Silvio S. beim Polizeiaufkommen gar nicht erst zurückkommt. Dann tauchte auf einmal der Dacia auf. Alle standen im Wohnzimmer von Silvios Eltern. Silvio kam herein, seine Augen tellergroß. Er senkte die Schultern. Die Polizei setzt sich mit ihm ohne die Eltern an den Küchentisch. Deine Mutter hat angerufen, sie hat dich in der Zeitung erkannt. Die Kollegen des Polizisten treten näher, mit der Zeitung und dem Bild von Silvio und Mohammed. Er soll ihnen sagen, wo Mohammed ist. Stille. Wir müssen dich festnehmen. Wieder kein Wort. Auf einmal ruft es von draußen: Chef, Kofferraum. Der Polizist neben Silvio S. in der Küche griff sich den Zündschlüssel für den Dacia und sie brachten ihn in Handschellen nach draußen, schlossen den Kofferraum auf, darin eine gelbe große Waschschüssel aus dem Haushalt von Silvio S. Darin war bis oben hin gefüllt, in dieser Waschschüssel Katzenstreu zu sehen, aber nicht nur das. Es schaute ein kleiner Oberarm heraus oder ein Bein, so genau konnte der Polizist es nicht erkennen, aber sie lösten Alarm aus. Ein Polizist fragte ihn, wann er Mohammed umgebracht hat. Silvio antwortet, ging alles schnell, er quengelte, er musste sich nicht quälen. War es ein Unfall, fragt ihn der Polizist. Silvio antwortet, ich wünschte, es wäre ein Unfall gewesen, war aber keiner. Womit es passierte, hattet ihr schon in der Hand. Damit meint Silvio das Handyladekabel und einen schnurähnlichen Gegenstand, den die Polizei bei der Durchsuchung seiner linken Hosentasche gefunden hatte. Silvio wirkte während der Festnahme äußerst gelassen, als stünde ein nerviger Staubsaugervertreter vor der Tür. Die Beamten fahren mit Silvio am 29. Oktober 2015 zum Revier. Bei der Fahrt äußerte er, dass ihm eh alles egal sei, die Fakten stünden ja gegen ihn, und dass Silvio den Ernst der Lage keinesfalls begriff, zeigte auch, dass er zu einem Polizisten sagte, er käme dann ja wohl heute später zum Dienst, er muss gleich mal seinen Chef anrufen, dass es heute später wird. Auch äußerte er zusammenhanglos, der kleine Mensch im Kofferraum musste nicht lange leiden, ging alles schnell, sei alles in seinem Zimmer passiert und dass Mohammed erst seit gestern im Kofferraum lag. Vorher lag er die ganze Zeit in der Wanne mit dem Katzenstreu in seinem Zimmer. Während Silvio zum Revier gefahren wird, geht Astrid S. und der Vater Silvios zusammen zu der Großmutter. Schweigend erzählt Astrid später, habe sie zu dritt dort im Dunkeln gesessen. In Endlosschleife fragte sie sich, weshalb sie nichts bemerkt hat. Wollte sich umbringen, aber dafür sei sie zu feige, es bleibt also nur weiterleben. Angekommen am Polizeirevier begann gleich am 29. Oktober die erste Vernehmung in der Polizeiwache in Luckenwalde, die um 17.36 Uhr begann. Silvio erzählt den Ermittlern, dass ihm das Lageso aus den Medien bekannt war. Am 1. Oktober gibt er also die Adresse des Lageso in sein Navi ein und fährt nach Berlin-Moabit. Um 13.40 Uhr, so zumindest hält es die Kamera fest, betritt er das weitläufige Areal. In seiner Rewe-Einkaufstüte hat er damals einen Spielzeug-LKW dabei, ein Auto, Kuscheltiere. Er wolle den Flüchtlingen mit einer kleinen Spende helfen. Im Menschengewusel auf dem Lageso fällt sein Blick auf den kleinen vierjährigen Mohammed. Silvio nimmt ein Kuscheltier aus seiner Rewe-Tüte und bietet es ihm an. Er greift sofort zu. So erzählt er dann, als Silvio schon weitergehen wollte, soll Mohammed ihm hinterhergelaufen sein. Dann besorgt er Mohammed an einer Wasserausgabestelle etwas zu trinken und lotst den Jungen an seiner Hand in seinen Wagen. Stundenlang soll er mit Mohammed im Auto umhergefahren sein. Gegen 21 Uhr abends beschließt er dann nach Hause zu fahren. Sein Vater schläft schon, die Mutter schaut Fernsehen. Mohammed lief angeblich ohne Angst die Treppen in den ersten Stock. Er setzt ihn auf die Couch in seinem Wohnzimmer, sie gucken Fernsehen. Irgendwann soll Mohammed eingeschlafen sein, so Silvio. Er trägt ihn ins Bett, legt sich neben ihn und versucht sich an ihn zu kuscheln, so seine Aussage. Irgendwann schlafen beide ein. Am nächsten Morgen um 7 sollen sie aufgewacht sein. Die Eltern von Silvio waren arbeiten. Er soll Mohammed dann Frühstück zubereitet haben. Später vergeht er sich an Mohammed, mehrmals. Und versucht dies auch immer wieder, schaltet sogar die härtesten pornografischen Filme an. Als es am späten Vormittag nicht so läuft, wie Silvio sich das vorstellt, und Mohammed immer ängstlicher wird und nach seiner Mutter ruft, schickt er ihn noch einmal seine Notdurft verrichten. Inzwischen ist es so spät, dass Silvios Vater zurückgekehrt ist und im Erdgeschoss rumläuft. Dort hatte sich Silvio kurz zuvor auch mit Mohammed aufgehalten. Das Risiko, dass Mohammed nun entdeckt wird und schreit, wird immer größer. Denn Mohammed weint vor Angst immer wieder. Irgendwann erwürgt er Mohammed, zumindest glaubt er das. Dann hört er ein leises Wimmern aus dem Schlafzimmer. Er geht auf das kleine Kind zu und stellt es mit Chloroform ruhig. Danach tötet er Mohammed auf grauenvolle Art und Weise. Es habe länger gedauert, wie er annahm, äußerte er in der späteren Vernehmung. Dann habe er ihn in die Plastikwanne gelegt, in einer Kammer eingeschlossen und sei zur Arbeit gefahren. Den Tag darauf habe er dann das Katzenstreu besorgt. Am 30. Oktober 2015 gibt Silvio in seiner Vernehmung auch zu, den 6-jährigen Elias aus Schlatz getötet zu haben. Er malte den Ermittlern eine Karte auf, in der Elias Leiche liegen sollte. In einer Kleingartenanlage in Luckenwalde am Eckbusch, Parzelle 27. Und er sollte leider Recht behalten. Man findet dort Elias Leichnam. Michael Zokos, der bekannteste Gerichtsmediziner Berlins, war damals mit vor Ort. Erst wollte die Polizei aufgeben und hat gedacht, sie findet in dieser Parzelle nichts. Doch Zokos bat sie weiter zu graben, denn er kennt ja den genauen Geruch von Verwesung und Leichen. Nachdem erst nur Gehwegplatten und Teichfolie zu sehen waren, gruben sie weiter. Dann kam ein durchweichter Karton zum Vorschein. Zokos war sich sicher, dass sich in diesem Karton eine Leiche befindet, was sich bei Betrachtung dann auch bestätigte. Auch die Schuhe, die Elias Mutter beschrieben hatte, trug der kleine Leichnam. Beim Ausziehen der Schuhe zur Obduktion rieselte sogar noch Sand heraus, was ja dazu passt, dass Elias vorher noch im Sandkasten im Inselhof gespielt hatte. Silvio S. hatte den Tod von Elias schon früh bei den Eltern, wir nennen es jetzt mal, mitgeteilt. Er schrieb nämlich eine Beileidskarte mit den Worten: in tiefer Trauer um den verstorbenen Elias. Todeszeitraum 11.07. bis 12.07. zwischen 22 und 6 Uhr. Todesursache Ersticken. Sorry. Diese Karte erreichte aber die Familie von Elias nicht. Silvio hatte den Namen der Mutter nur abgekürzt, so erreichte die Karte einen Bestatter am 4. August. Der Bestatter schaltete aber und gab die Karte der Polizei. Ein Schriftabgleich stellte zweifelsfrei fest, dass die Karte von Silvio stammt. In der Zeit, wo Silvio nun in U-Haft sitzt, bis ihm der Prozess gemacht wurde, durchsuchte die Polizei sein komplettes Haus und die Parzelle. In seiner Wohnung und seinem Wagen fanden sich ein Gruselkabinett an Fundstücken, ich werde euch jetzt mal einige davon aufzählen, Handschellen, eine Kinderpuppe, eine Flasche mit Chloroform, Schlaftabletten, Kabelbinder, Knebel, Elektroschocker, Mundspreizer, ein schwarzer, aufgeblasener Fesselstuhl mit Manschetten zur Fixierung, massenweise Kinderbekleidung, Folter- und SM-Utensilien, ein Plüschteddy, der im Bauch eine Videokamera versteckt hatte. Außerdem fanden sich Notizzettel auf, mit Kindernamen und mit Notizen des Silvio S. Da stand zum Beispiel Wohnwagen im Wald, Kind besoffen machen, Mund zukleben, knebeln. Gefunden wurde auch ein Suchplakat von Elias, was Silvio S. extra in Schlatz entwendet haben muss, nachdem er ihn umgebracht hat und als Trophäe behalten hat. Auch fanden die Ermittler noch lebensechte Puppen, sogenannte Reborn-Babys, viele Kleidung für Mädchen, verschiedene Gruselmasken, Wildtierkameras und Nachtsichtgeräte, um nur jetzt einen kleinen Teil euch mal über diese Fundstücke erzählt zu haben. All das hatte Silvio S. in knapp 3 Jahren zwischen dem 1. Januar 2013 und der Festnahme im Oktober 2015 bei eBay unter dem Namen Luna 14913 gekauft. Die Zahlen stehen für die Postleitzahl von Kaltenborn. Auch fanden die Ermittler an verschiedenen Stücken fremde DNA, die weder von Silvio noch von Mohammed Elias oder der Familie stammte. Die DNA wurde an verschiedenen Dingen festgestellt, beispielsweise an einem schwarzen Gürtel, einem Kinderslip, einer Totenschädelmaske und einem Kuscheltier. Es kann sich dabei um harmlose DNA-Spuren handeln, beispielsweise von Verkaufspersonal, muss es aber nicht. Unklar ist, ob die 8 DNA-Spuren mit vermissten Kindern abgeglichen wurden. Und auch die Kindernamen, die man als Notiz in Silvios Wohnung fand, geben Rätsel auf. Auch Kinderfotos, die Silvio gemacht hatte, geben Rätsel auf. Viele der Schnappschüsse auf seinem Handy hat er aber scheinbar von Kindern gemacht, die mit ihren Eltern, zum Beispiel in der Einkaufszone, unterwegs waren. Natürlich stellt sich hier die Frage, ob die Fotos nur Material waren oder er näher mit diesen Kindern zu tun hatte oder gar im späteren was mit ihnen vorgehabt habe. Auch Auslandsreisen machen den Ermittlern Bauchschmerzen. Silvio hatte im Frühsommer 2015 eine mehrtägige Reise nach Frankfurt/Oder unternommen. Schreibt später, er sei wieder in Deutschland. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war Silvio S. also in Polen unterwegs. Michael Zokos äußerte in einem Interview mal, er wüsste, dass Kinder um den Zeitraum herum in Polen verschwunden seien. Möglich, dass Silvio S. mit den Taten in Zusammenhang stehen könnte. Klären wird man das aber wahrscheinlich nicht mehr. Auch stand im Raum, dass er etwas mit der vermissten Inga aus Stendal zu tun gehabt haben könnte. Allerdings ließ sich dies nicht nachweisen und der Tatort wäre im Vergleich zu den anderen Tatorten eher nicht Silvio S. zuzuordnen. Am 10. November 2015 wird Silvio S. von der JVA Brandenburg-Havel verlegt. So wurde dieser nämlich in der JVA Berlin-Moabit angegriffen und es sollten Mordanschläge von Mithäftlingen geplant worden sein. Während die Ermittler alle Spuren sicherten, beginnt für die Familie von Mohammed und Elias ihr schwerster Gang. Am 5. November 2015 wird Mohammed in Berlin-Gatow beigesetzt. Elias wird am 18. November in Potsdam beigesetzt. Im Jahr 2016 geht es weiter. Am 14. März 2016 wird die Anklage gegen Silvio S. erhoben. Der Prozess wird auf den 14. Juni terminiert. Gegen 7.45 Uhr wird Silvio S. dann an diesem Dienstag, dem ersten Prozesstag, im Gefangenentransporter vorgefahren. Draußen drängen sich die Menschen. Alle wollen den Kindermörder sehen. Im Gericht gelten strengste Sicherheitsmaßnahmen, nicht die üblichen. Jeder, der auch nur von der Toilette zurückkommt, wird kontrolliert. 6 Polizisten mit schusssicheren Westen und bewaffnet sind anwesend. Mehr Personal als sonst, strenge Kontrollen. Mit etwas Verspätung begann der Prozess. Silvio erscheint in Kapuzenshirt, verdeckt sein Gesicht mit einem Ordner. Erst hatten seine Verteidiger beantragt, dass die Anklagenverlesung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. Dies wurde aber durch den Richter abgelehnt. Elias Mutter ist nicht im Raum, als die Details über den Mord an ihrem Sohn verlesen werden. Silvio S. macht im Prozess keine Angaben. Der Richter drängte ihn, endlich auszusagen, aber nein, das tat er nicht. Elias Mutter sagte aber aus, erzählte von dem Tag, wo Elias verschwand und dass der schüchterne Junge niemals mit einem Fremden mitgegangen wäre. Vielleicht nur, wenn man ihm gesagt hätte, die Mutti ist krank. Michael Zokos, der Rechtsmediziner, äußerte auch noch, er könnte sich vorstellen, dass Silvio seine Arbeitsuniform als Wachmann trug und so autoritär wirkte und Elias dann vielleicht mitgegangen ist. Alles nur Mutmaßungen. Mutmaßlich kam Elias aber so zu Tode, dass Silvio ihn dann in sein Auto lockte. Daraufhin legte er ihm eine Maske aus dem Sadomaso-Bereich an, mit der es Elias nicht mehr möglich war, den Mund zu schließen. Silvio wird dann versucht haben, sich an dem kleinen Kind zu vergehen. Elias muss dann geweint und geschrien haben. Daraufhin muss er dann erdrosselt worden sein. Auch andere Mieter der Kleingartenanlage am Eckbusch sagten aus. Sie wunderten sich, wieso der Silvio am helllichten Tag ein tiefes Loch aushob. Später wird man Elias in diesem finden. Auch stellte sich das Gericht die Frage, wie es so weit kommen konnte, wie konnte Silvio S. zum grausamen Kindermörder werden. Er wuchs in einem 84-Seelendorf auf. Schon in der Schulzeit fand der schweigsame Junge keine Freunde. Er war Einzelgänger. In seinem Jahrbuch der Schule steht, über ihn kann man nicht viel sagen. Nur so fragen, hat er je das Sprechen gelernt? Von unserer Clique war er immer weit entfernt, hieß es darin. Nach der Schule, in der er viel Mobbing erfahren hatte, machte er eine Ausbildung zum Fliesenleger und Koch. Die Ausbildung wurde aber abgebrochen. Schließlich wurde er Wachschützer im Nachtdienst, weil den ja niemand machen wolle. Stand 12 Stunden nachts vor Autohäusern. Ein tristes Leben, immer derselbe Ablauf. Silvios Oma ist schockiert. Sie haben keinerlei Veränderung an ihm bemerkt und auch die Menschen in Kaltenborn hätten niemals dem Silvio so etwas zugetraut, so eine Nachbarin. Fest steht jedenfalls, dass Silvio S. ein Doppelleben führte, von dem niemand wusste, nicht mal über die Anmietung der Parzelle wussten seine Eltern Bescheid. Ermittler und Rechtsmediziner nahmen an, dass Silvio sich dort eventuell seinen, ja, klingt jetzt etwas makaber, eigenen Privatfriedhof erstellen wollte. Am Tag 10 des Prozesses wird eine Puppe aufgebaut mit der Maske, so wie sie Elias wahrscheinlich vor seinem Tod getragen hat. Die Puppe ist in Lebensgröße und angezogen. Silvio rührt das kaum, auch die Aussagen der Mütter und Familienangehörigen der Opfer führten zu keiner Regung bei ihm. Viele sagten in diesem Prozess aus, selbst der Besitzer der damals noch der einzigen Videothek in Brandenburg, bei der sich Silvio immer die härtesten SM-Pornos auslieh und ein Gespräch über Mohammed fiel, als das Radio an war. Silvio äußerte, dass man solche Leute umbringen solle. Dabei tätigte der Mörder gerade selbst diese Aussage. Auch ein psychologischer Gutachter wurde angehört. Manchen erzählte Silvio, er träume von Frau und Familie, einem Auto und dem normalen Leben. Zu einigen Punkten schwieg er und man konnte ihn nicht beurteilen. Kommt der Gutachter zu folgenden Schluss bei Silvio. Er attestiert ihm eine Persönlichkeitsstörung mit ausgeprägten Minderwertigkeitserleben, einem Mangel an sozialen Kompetenzen und Empathie sowie einer Bindungs- und Beziehungsstörung, subdepressiv und selbstunsicher. Der Befund macht viel aus. Es ging nämlich darum, ob Silvio S. nur die lebenslängliche Freiheitsstrafe erhält oder auch die Sicherungsverwahrung. Das Gericht verurteilt Silvio S. schließlich am 26. Juli 2016 wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, er kann das Gefängnis nicht eher durch zum Beispiel gute Führung verlassen. Für viele war das Urteil nicht nachvollziehbar. Weshalb wurde Silvio S. nicht mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt? Der Richter konnte wohl abschließend nicht feststellen, ob Silvio S. in Freiheit wieder rückfällig werden würde. Aber die Sicherungsverwahrung ist ausdrücklich unter Vorbehalt ausgesprochen worden. Bevor Silvio also irgendwann entlassen wird, wird es Prüfungen seiner Gefährlichkeit geben. Während der Verlesung des Urteils wollte Mohammeds Mutter auf ihn stürmen, schrie Silvio an. Sie wurde von mehreren Wachmännern beruhigt. Auch die Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 20.000 Euro wird dem Schmerz um Mohammeds Tod bei Alidjana nicht mindern. Die Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil Revision ein. Sie wollten Sicherungsverwahrung gegen Silvio S. verhängen. Und auch der Verteidiger Silvios legte Revision ein. Im Jahr 2017 allerdings wird der Revisionsantrag des Verteidigers abgelehnt. Silvio muss die vollen 15 Jahre in Haft absitzen, Sicherungsverwahrung vorbehalten. Und was machen die Menschen aus Potsdam und Berlin? Wie geht das Leben ohne Mohammed und Elias weiter? Der Kleingarten, in dem Elias gefunden wurde in Luckenwalde, wurde komplett umgegraben und bepflanzt, mit neuen Apfelbäumen und vielen Pflanzen. Eine Tafel ziert die Parzelle. Erinnerungsgarten für Mohammed und Elias steht darauf. Darunter, zumindest damals noch, viele Kerzen und ganz viele Kuscheltiere. Ja, meine Lieben, das war jetzt relativ kurz gefasst, obwohl es natürlich jetzt ein längeres Video bzw. eine längere Folge für euch war, je nachdem, wo ihr mich gerade hört. Das war jetzt die Geschichte von dem Tod von Mohammed und Elias und dem Serienmörder Silvio S. bzw. Kindermörder. Ja, ihr Lieben, da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte. Ich hätte sogar vielleicht noch detaillierter arbeiten können, aber manche Details sind so heftig, dass ich die in diesem Podcast, in dieser Folge nicht unbedingt erzählen wollte. Ich habe schon versucht, sehr detailreich zu sprechen, aber manche Dinge kann man einfach auch in einem Podcast nicht sagen, weil die einfach so persönlich sind und ganz, ganz schlimme Dinge schildern, die dieser Mensch diesen Kindern angetan hat. Und man kann so froh sein, dass dieser Mann jetzt gefasst wurde vor ein paar Jahren und dass man diese Kamerabilder hätte, weil die Polizei und auch so ein paar Profiler und Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, gehen stark davon aus, dass er wieder zugeschlagen hätte. Er hat sich ja extra diese Parzelle wahrscheinlich angemietet, um dort seinen, ja, persönlichen Friedhof zu errichten. Und dieser Mann ist eben sehr, sehr, sehr gefährlich gewesen. Und man weiß ja auch gar nicht, ob er noch etliche andere Kinder eventuell umgebracht oder zumindest missbraucht hat. Es wurde nämlich auch gesagt, die Schwester von ihm hat auch Kinder, auf die er aufgepasst hat. Er hat wohl auch mal auf Nachbarskinder aufgepasst. Da weiß man natürlich auch nicht, ob da mal was passiert ist. Und ja, es muss unglaublich schrecklich sein, wenn man auch als Mutter diese Aussagen über den Tod des eigenen Kindes dann im Gerichtssaal gehört haben muss. Also ich will wirklich niemals in der Haut von diesen Müttern gesteckt haben oder stecken. Ja, der Fall ist jetzt über 6 Jahre alt und ich fand ihn aber trotzdem nochmal sehr, sehr wichtig, euch zu erzählen. Viele von euch hatten sich ja auch mal wieder eine längere Folge gewünscht und das kann ich halt oft nur bei geklärten Fällen machen, weil zum Beispiel ungeklärte Vermisstenfälle, es sei denn, es ist jetzt der Fall zum Beispiel von Rebecca Reusch, hat man einfach nicht so viel Material und der Fall von Silvio S. ging ja auch stark in die Medien, dadurch, dass man ja eben auch diese Bilder von ihm damals fand mit Mohammed an der Hand und das kann man, denke ich mal, einfach nicht vergessen und es ist schon sehr, sehr gut, dass dieser Mann jetzt unter Schloss und Riegel sitzt und man kann nur hoffen, dass er wirklich Sicherungsverwahrung bekommt und dann nicht mehr rauskommt aus dem Gefängnis. Ein Strafverteidiger sagte nämlich auch in einem Interview, es wäre viel besser gewesen, wenn die Sicherungsverwahrung ausgesprochen wäre, auch für Silvio selber, weil so wird er im Gefängnis nicht therapiert werden, sondern einfach nur seine Strafe absitzen und was danach kommt, wissen wir ja alle noch nicht, wie in ungefähr 10 Jahren neu entschieden werden wird. Ich bin mal gespannt, was die Medien dann berichten, aber das ist natürlich noch eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, meine Lieben, das war jetzt meine heutige Folge über den Kindermörder Silvio S. Das war jetzt, wie gesagt, mal wieder eine etwas längere Folge. Und ja, mir fehlen jetzt auch ein bisschen gerade die Worte. Ich würde sagen, bis zu einer nächsten Folge. Eure Lia.